Ja, guten Morgen zusammen. Straßenkinder, Obdachlose, Ausreißer. Besonders in größeren Städten trifft man diese an und viele fliehen auch dahin. Das Problem gibt es nicht nur heute, vielleicht sehen wir diese hier nicht, aber durch die Medien kennen wir es. Das Problem gab es auch schon im ersten Jahrhundert. Und Onesimus ist so ein Ausreißer aus Kolossee, damaligen Kleinasien, nach Rom. Dort lebte die halbe Stadt der Bevölkerung, waren solche Sklaven, viele Ausgerissene, die dort sich versammelt hatten. Nun, Onesimus ist einer, dem es einfach mal zu viel wird. Er ist satt des Straßenlebens. Und wen findet er dort auf? Paulus. Und zwar, er sitzt im Gefängnis, aber sein Gefängnis ist so aufgebaut, dass er Besuch bekommen kann. Und Onesimus kommt dann zu ihm. Und die führen Gespräche und er bekehrt sich zu Christus. Er erkennt, dass er falsch gehandelt hat, dass er verkehrt gehandelt hat, dass er ein verlorener Mensch ist. Nun, die Bibelkenner wissen, wo ich jetzt, in welchem Brief ich unterwegs bin. Das ist der Philemon-Brief. Und ich habe die Predigt mit folgenden Worten überschrieben. Ein vorbildhaftes Leben stärkt die Leiterschaft. Und wir lesen uns aus Philemon, Verse 4 bis 7. Philemon 4 bis 7. Da heißt es: Ich danke mein Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Wie gesagt, Paulus sitzt im Gefängnis und hört von Onesimus jetzt über Philemon. Philemon ist ihm sehr gut bekannt. Die haben sich vor einer gewissen Zeit getroffen und haben ein tolles Erlebnis zusammen gehabt, nämlich Philemon konnte sich auch durch Apostel Paulus zu Jesus wenden und Jesus ist sein Herr geworden. Und nun hört Paulus von Onesimus ein wirklich gutes Zeugnis, wie er dort lebt, was er tut. Und Paulus ist einer, der nicht nur an Gemeinden denkt, wie wir es aus den Briefen kennen, und für sie betet, immer wieder betet. Nein, Paulus ist auch einer, der gezielte Menschen, die er kennengelernt hat, die ihm ans Herz gewachsen sind, für sie persönlich betet und sie namentlich erwähnt. Und das macht er auch hier bei Philemon. Denn er glaubt, dass das Gebet, wie es in Jakobus 5,16b heißt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und es bringt Frucht. Paulus betet und Philemon, aus ihm wird was. Zuerst kommt das Gebet und hier dankt er dann auch, er dankt zuerst Gott. Und das ist ein Prinzip, zuerst Gott zu danken und danach den Menschen, denn indirekt, der Brief ist an Philemon gekommen und Philemon erlebt es ja auch, wie ihm der Dank auch an ihm ausgesprochen wird. Und das ist ein Prinzip, zuerst mal an Gott den Dank auszusprechen und dann die Person dankend zu erwähnen. Wir sind ja oft so, dass wir an Lob und Dank oft sparsam sind. Wir kennen die Gefahr des Hochmuts. Da wissen wir nicht immer, wie wir damit umzugehen haben. Aber ich denke mal, wenn wir in der Tat von Herzen Gott Danke sagen für die Person, die im Dienst steht, die das eine und das andere gemacht hat, und dann ist der Person geben, das bewahrt ein Stück vom Hochmut, vom Stolz. Auf der anderen Seite, die Person, die den Dank annimmt, sie ist natürlich auch geneigt, diesen Dank, diesen Lob an sich zu reißen. Aber auch hier gilt ja das Prinzip dann: Herr, danke, dass du mir die Gaben gegeben hast, dass du mich befähigt hast. Und natürlich tut so ein Dank, so ein Lob gut. Ewald Keek bemerkt, ein ehrliches Lob als Ausdruck der Wertschätzung und Anerkennung dessen, was Jesus in anderen gewirkt hat, ermutigt und motiviert ungemein. Die Gefahr, dass der andere durch ein Lob stolz wird, ist wesentlich geringer als die Gefahr, dass er durch das fehlende Lob frustriert und entmutigt wird. So wie ich das beobachte, ein Hochmut, der ist eher sichtbar. Und ich denke mal, diesen Menschen kann man dann einfach mal dann liebevoll stoppen in der Hinsicht. Aber einer, der frustriert dahin arbeitet, der kann es lang verbergen und krankt dadurch. Und er hat oft mehr Leid mit sich, mehr Leid daran. Wir wissen es alle genau, ein Koch, dem ein Danke sagt, der kocht viel lieber, er kocht leidenschaftlich. Wir auf der Arbeit, wir genießen es, eine Anerkennung, einen Dank zu bekommen. Und wenn wir für Christus im Dienst stehen, so ist es wichtig, dass wir auch damit richtig umgehen können. Meine Frage oder die Frage habe ich an mich selbst gestellt. Was ist mir lieber, wenn ich höre, dass jemand für mich betet oder einer mir einen Dank oder ein Lob ausspricht? Also beides ist natürlich gut, aber ein Gebet ist für mich persönlich etwas, was, wo ich sage, wow, da betet, da denkt einer an mich, da betet jemand für mich. Und das ist enorm motivierend und stärkend. Paulus wusste um Philemon, der ja in Kolossee wohnte, um seine Herausforderungen. Er hatte römische Weltsklaven, einer von ihnen war dieser Onesimus. Diese Klassenunterschiede sind Herausforderungen, die er dann dort antrifft. Dann, er besaß ein großes Haus und somit eine Hausgemeinde, die er verwaltete, die er leitete. Und da ist es gut, wenn gebetet wird, wenn wir wissen, da ist wirklich eine Herausforderung. Und Apostel Paulus gibt es uns hier vor. Und dann im 5. Vers sagt er, oder er bezieht sich dann auf seine Stärken oder das, was er von ihm gehört hatte, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Die Basisbibel übersetzt es folgendermaßen, ich höre ja von deiner Liebe und Treue gegenüber Jesus, den Herrn und allen Heiligen. Und diese Liebe praktizierte Philemon bei diesen ganzen Differenzen und Herausforderungen und er hat diese Liebe erwiesen, in seiner Wohltat hat er gezeigt, ja, ich muss mich zurückstecken. Der Mensch, mit dem ich zu tun habe, er ist würdig vor Gott und er hat eine Würde und dementsprechend muss ich ihm begegnen. Paulus ist hier überzeugt von diesem Zeugnis von Onesimus und es ist eine sichere Quelle für ihn und deswegen glaubt er, dass Philemon wirklich dies ernst meint. Und es ist toll, wenn Menschen irgendwo in der Familie vielleicht waren, Kinder, die dann einfach mal ausgerissen sind, den Eltern vielleicht sogar den Rücken gekehrt haben oder Jesus oder aus Gemeinde weggegangen sind, einfach mal doch noch zurückkommen und dann berichten, ey, das war doch wirklich gut. Es war wirklich aus Liebe für mich getan. Das war alles super. Warum bin ich denn so gewesen? Und ich denke mal, Onesimus hat dieses Gefühl in sich gehabt. Ich möchte uns ein Beispiel aus der Natur mitbringen. Ich bitte um das Bild. Der große Honigsanzeiger ist ein kleiner Vogel, der seinen Namen sehr ernst nimmt. Er gehört zu der Familie Spechte. Sieht recht unscheinbar aus, hat aber einiges zu bieten. Seine Wissenschaft ist, Bienenstöcke aufzufinden. An die Waben kommt er nicht dran und bedarf Hilfe von anderen. Einer seiner Partner ist der Mensch. Später kommen die anderen Partner. Die Kooperation bietet sich an, weil Fähigkeiten und Interesse sich perfekt ergänzen. Sein Partner, also der Mensch, sie haben das Interesse am Honig, wissen aber nicht, wo sie ihn finden. Der große Honiganzeiger dagegen kennt den Standort, ist aber wenig am Honig interessiert, sondern will die Insekten, Larven und die Waben verspeisen. Denn er kann erstaunlicherweise was verdauen. Wie macht er das? Dieser unscheinbare Specht. Er sitzt auf einem Stock, beobachtet die Wege der Bienen. Dann fliegt er denen nach, sieht, dass ein Bienenstock da in der Ecke sein muss oder irgendwo am Baum. Er kommt aber nicht dran. Nun fliegt er, sieht ein Männchen, macht sich bemerkbar, fliegt um ihn herum und zeigt ihn an, hör mal, ich habe was für dich. Und so leitet er ihn allmählich, geduldig, durch unwegsame Wege für den Menschen ja, irgendwie zu diesem Baum, wo dieser Honigbienenstock ist. Wir sehen hier einerseits die Kooperation, die irgendwie von Gott hineingelegt wurde. Ein Vogel kooperiert mit einem Menschen. Eine Gemeinsamkeit haben diese, um ein Ziel zu erreichen. Onesimus und Philemon. Philemon, der Herr einer Gemeinschaft, eines Hofes, hatte es auch nicht immer einfach mit diesem Onesimus. Und er musste oft Geduld mit ihm haben. Aber nun, Onesimus ist derjenige, der auf einmal versteht, wie geduldig sein Herr zu ihm war und kehrt um und erkennt, Onesimus hat es doch gut gemeint mit mir. Er will mich zum Ziel führen. Er hat es vorgehabt, mich zu Jesus zu führen, mir ein gutes Leben zu geben. Liebe heißt in Konfliktsituationen, den Nächsten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern nach Klärung zu suchen. Das ist auch ein Bereich, der oft aus dem Weg gegangen wird. Man geht nicht diesen Konflikten an, man fürchtet sich, man ist da nicht bereit. Aber das ist eine gute Seite, wenn wir dies wirklich mit Gottes Hilfe tun, wenn wir Schwierigkeiten haben. Der Kolosserbrief und der Philemonbrief wurden zur selben Zeit versandt an den Ort. Und an die Kolosser wendet sich Paulus und schreibt, ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das steht in Kolosser 4,1. Er schreibt auch vor ein paar Zeilen an die Knechte, wie sie sich zu verhalten haben. Und ich vermute, dass Apostel Paulus es von Onesimus hat und gesagt, ich muss doch den Kolossern da noch ein paar Takte dazu sagen. Und die sind auch für uns hilfreich. Aber ich entnehme daraus, dass Philemon wirklich als ein Vorzeigeherr in dieser Hinsicht war. Nun, ein Herr besitzt Macht. Wir besitzen unsere Macht, wenn wir über gewisse Dinge verwalten. Und Macht ist den Christen als Mittel zur Fürsorge, dem anderen Raum und Mittel zur Entfaltung zu geben. Macht hat für den Christen keinen Selbstzweck, sondern einen Fürzweck zur Lebenserhaltung und Ermöglichung. Und hier wende ich mich an Eltern, die vielleicht mit den Kindern ihre Schwierigkeiten haben oder irgendwie Leiter unter uns, die Schwierigkeiten haben in der Kinderstunde, vielleicht Jugend oder die Pastoren, die Gemeinde. Bleibt authentisch, betet für die Personen. Und wir haben oft genug Zeugnisse gehört, wo Menschen nach langem Gebet doch zu Christus gekommen sind. Und das ist eine Ermutigung an uns. Somit komme ich zum zweiten Punkt. Ein vorbildhaftes Leben kann nur, das Bild kann, danke sehr, das Bild kann weggemacht werden. Ein vorbildhaftes Leben kann nur in einer Gemeinschaft gelebt werden. In Vers 6 bezieht sich hier auf den vierten Vers. Und ich lese hier nach der Übersetzung von Menge, da heißt es, dass die aus deinem Glauben erwachsene gemeinnützige Tätigkeit sich in der Erkenntnis all des Guten wirksam erweise, das in uns vorhanden ist, auf Christus hin. Paulus bezieht sich hier auf sein Gebet, damit deine Gemeinschaft jetzt nach der Schlachter im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Damit es möglich wird, durch das Gebet, dass du im Glauben und in der Liebe, die er mittlerweile praktiziert und sehr vorbildhaft praktiziert, wenn wir aber auf Jesus Christus schauen, so wissen wir, wir haben sehr viel Potenzial, wenn wir ihn uns als Vorbild nehmen. Da ist sehr viel Luft nach oben und das wünscht sich Apostel Paulus. Er sagt, deine Herausforderung ist groß. Die Zeit ist nicht einfach, in der du lebst. So nimm Anteilnahme an diesen Menschen. Über enge Verbindung. Teile deine Gaben mit ihnen. Schätze sie. Nimm sie an als wertvolle Menschen an. Und das sind Dinge, die wir aus unserer Praxis kennen und wissen, dass sie uns wirklich herausfordern. Und ich habe hier ein paar Leitlinien aus der Bibel mitgebracht, die über die Gemeinschaft uns einiges zu sagen haben. Erstens, in der Gemeinschaft teilt man miteinander geistliche und materielle Segnungen. Wir haben heute unseren geistlichen Teil, wo wir das Wort Gottes hören, zusammen singen, uns ermutigen. Wir wissen aber auch, dass wir einander brauchen, um hier im Haus zu arbeiten, vielleicht hier und da einander helfen, am privaten Haus auszuhelfen, ja, da mitarbeiten. Und, aber dafür muss man ja zuerst mal einander kennen, oder? Man lernt sich kennen durch Freundschaften, indem man sich einlädt, indem man füreinander da ist und voneinander hört, hör mal, wie geht's dir? Und dann fällt es uns auch leicht, füreinander zu beten, wenn man weiß, okay, in welcher Situation sich derjenige jetzt befindet. Und es ist gut, dass auch hier in der Gemeinde Gruppen sind, die sich regelmäßig treffen, diese Freundschaft pflegen. Auf der anderen Seite, die dann irgendwie vereinsamt sind oder neu dazukommen, die bleiben oft auf der Strecke. Und ich denke mal, das ist auch ein Appell an uns, dass wir auch da ein offenes Auge dafür haben. Ein zweiter Punkt der Gemeinschaft ist die Teilhabe an den Leib Christi und an sein Blut, was er für uns vergossen hat. Sein Blut macht uns rein, das ist uns bewusst aus der Bibel und die meisten haben es persönlich erlebt, dass Jesu Kreuzigung uns das Heil gebracht hat. Und hierbei wird der Gemeinde immer wieder bewusst, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus beim Abendmahl sind oder an sein Leiden denken, dass die Gemeinde keine reine Gemeinde ist, sondern eine reinigende und eine heiligende. Sie ist nicht das Ideal, sondern schöpft aus dem Ideal Christi. Und wenn man meint, hier muss alles perfekt sein, der wird sich täuschen, der wird sich enttäuschen. Wir sind Menschen, die auch Fehler machen und brauchen immer wieder diese Hilfe von Jesus Christus. Ein drittes, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Darüber spricht der Philipperbrief, also Apostel Paulus schreibt an die Philipper in diesem Brief und er thematisiert dieses Thema über den Brief hinweg. Und er bezieht in die Gemeinschaft des Evangeliums das Gebet, das Leiden, das Zeugnis und die Aussendung. Das sind alles Elemente, die wir als Gemeinde praktizieren, die auch nur in der Gemeinde zu praktizieren sind. Allein als Einzelkämpfer ist es nicht möglich. Und daher ist es wichtig, dass wir in der Tat eine Gemeinschaft pflegen, suchen. Leider ist es zu beobachten, dass immer wieder Menschen irgendwie nicht zurechtkommen in der Gemeinde, sagen, mir reicht aus, wenn ich privat mit Christus lebe, wenn ich in keiner Gemeinschaft bin. So sehe ich darin einfach die Gefahr oder dieser Mensch kann sich leider nicht entwickeln. Wie will er Glauben üben? Wie will er Liebe üben? Liebe üben kann man nur dann, wenn man ein Gegenüber hat oder eine Gemeinschaft in einer Gemeinschaft ist. Es ist dann notwendig, dass wir danach uns sehnen. Vor allem die Gemeinde ist Christus selbst. Jesus Christus gibt sich selbst als eine Gemeinde aus. Und wie will man zum Beispiel Philipper 2,1 praktizieren, wenn man alleine unterwegs ist, ohne eine Gemeinschaft? Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Diese Aspekte können gar nicht so angewandt werden, aber die sind notwendig. Wir sind alle Menschen, die wir uns zu Christus immer wieder hin verändern sollen. Und das geschieht nur, wenn wir füreinander da sind, da einander ermutigen. Apostel Paulus selbst, als er in Thessalonich war, dann weiterziehen musste nach Borea und dann nach Athen kam, er ist allein dahin gekommen. Seine Begleiter Timotheus und Silas sind wieder zurück nach Thessalonich gegangen und er wartete dort in Athen, in dieser gottlosen Stadt und hat so ein Verlangen, diese Brüder bei sich zu haben. Ihm fehlten ihn in seinen Dienst. Und nun möchte ich mich wieder zu unserem Beispiel wenden. Bitte das zweite Bild. Mit wem kooperiert dieser Specht, der große Honigsanzeiger, noch? Er kooperiert mit einer Ginsterkatze. Also unterschiedlicher kann es nicht sein. Er geht hier genauso vor. Entweder haben die eine Verbindung, indem der Vogel dieser Katze den Weg anzeigt. Die Katze kommt einen Baum. Allerdings steht er immer unter der Gefahr und muss einen Sicherheitsabstand halten. Ich weiß nicht, ob da 1,5 Meter ausreichen, aber sonst wird er zur Vorspeise bei dieser Ginsterkatze. Dann, bitte das nächste Bild, kooperiert er noch mit einem Honigdachs. Das sind alles Fresser und sehr wendig und unbezwingbar. Die haben lange Krallen, können den Baum hochklettern und sind herzlich dankbar, wenn ihnen der Specht wirklich den Weg zeigt. Aber der Specht ist dankbar, wenn der Honigdachs dann fertig mit seiner Speise ist, dass er dann an seine Insekten ran kann. Und so funktionieren die zusammen. Und das ist doch wirklich vorbildhaft in der Natur, was die Natur uns zeigt, aber wie wir miteinander, trotz unserer Unterschiede, wo wir vielleicht uns nicht so abhaben können oder meinen, na gut, für ein Hallo ist das gut, aber sonst auch nicht. Ja? Aber mit der Liebe, mit Gottes Hilfe ist es möglich, dass wir zusammen, danke sehr, ja, zusammen leben, zusammen Gottesdienst zu pflegen, zusammen füreinander da sind. Und das möchte ich uns als ein Lehrmaterial mitgeben, das behält sich dann besser. Und das alles wirkt sich natürlich durch den Heiligen Geist. Jesus ist in den Himmel hinaufgefahren und hat uns den Tröster, seinen Heiligen Geist gegeben. Und am Ende des 2. Korintherbriefes, in 2. Korinther 13, 13, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und die Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist, gibt uns Kraft, hilft uns, wirklich zusammen füreinander da zu sein und uns auf Gott auszurichten. Und da leitet er uns auch in die Erkenntnis hinein. Erkenntnis, indem wir das Wort Gottes lesen, studieren, es uns wichtig wird. Und da lernen wir sehr viel, wie wir zusammen miteinander leben und füreinander da sind. Es bewahrt uns von vielen Egoismus, es bewahrt uns von vieler Falschheit. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir auch darauf hören, auf diesen guten Heiligen Geist, wenn wir uns leiten lassen. Und ich muss sagen, auch bei dieser Predigtvorbereitung habe ich es deutlich verspürt, wer mich leitete. Heute nachts habe ich keine Ruhe gehabt und habe den dritten Punkt irgendwie nochmal überschreiben müssen heute morgens. Weiß nicht warum, aber so ist es. Und somit komme ich zum dritten Punkt. Ein vorbildhaftes Leben wirkt immer stärkend. Wenn wir als Gemeinde zusammen leben, zusammen uns auf ein Ziel ausrichten, und das alles glatt läuft, dann ist es immer toll. Und diejenigen, die in der Leitung stehen, die sind dann wirklich voller Tatendrang und sagen, wow, es ist super, hier zu arbeiten. Und Apostel Paulus erwähnt es im 7. Vers, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Apostel Paulus, der dort in der Gefangenschaft ist, hat einige Menschen unter sich, er nennt sie dann auch später in diesem Brief, mit denen er in Kontakt steht. Viele können zu ihm kommen. Und doch ist er wirklich sowas von erfreut und getröstet, dass der Philemon, den ich einmal kennengelernt habe, mit ihm eine super Gemeinschaft hatte, eine innige Gemeinschaft hatte, also ein tolles Zeugnis von ihm. Natürlich hat er ein Anliegen mit dem Onesimus an ihm, und das werden wir in der nächsten Predigt hören, aber das hat ihn so ermutigt, wie er in der Liebe da stand. Somit sagt er, wow, ich kann jetzt wirklich getrost weiterarbeiten. Und dass er bezieht sich ja hier auf den Menschen, aber es ist mir klar, dass eigentlich die Freude und die Kraft von Jesus Christus kommt. Es ist ihm ja klar. Und trotzdem ist es so ein persönlicher Brief hier, dass er sagt, ich möchte auch betonen, wie es wichtig ist, dass wir füreinander da sind. Und in Johannes sagt Johannes 15, 11 sagt Jesus folgende Worte: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also Jesus Christus ist derjenige, der uns immer wieder die Kraft und Freude gibt. Das erleben wir. Und oft ist es so, dass wir wirklich einsam und allein sind. Vielleicht haben wir es in der letzten Zeit noch deutlicher verspürt, wo wir uns nicht treffen konnten. Und das ist gut, dass wir es auch nochmal so verspüren, dass wir ein wenig mal für eine Zeit mal getrennt vielleicht sind und uns wirklich auf Jesus Christus zu beruhen. Aber es ist auch wichtig, dass wir einander füreinander da sind, aufeinander zugehen, einander fragen, wie ist es? Das ermutigt und vor allem unsere Dienste, wenn wir wirklich mündig sind, wenn wir aus der Kraft des Wortes Gottes zu Hause schon schöpfen, dann sind wir hier viel fähiger. Und die Leiter haben dann es viel leichter, die Kinderstundenleiter mit den Kindern, die irgendwie vorbereitet sind, die Jugendleiter mit der Jugend, die energisch an die Arbeit geht und schon zu Hause sich vorbereitet oder hier in der Bibelstunde, die Pastoren, wenn sie merken, jeder ist irgendwie um sich bekümmert, er ist darum bekümmert, wirklich einen aufrechten Kontakt zu Jesus zu haben. Und das ist ja unser Ziel. Wir dienen und arbeiten nicht für jemanden, der hier irgendwie in einer gewissen Position steht. Nein, vor allem zuerst mal für Christus. Und dann ist es natürlich automatisch so, dass die leitenden Personen da erleichtert sind. Und Philemon hatte mit Sicherheit auch seine Schwächen gehabt. Auch wenn ein Zeugnis über ihn so gut war und so positiv ist. Aber ich denke mal, Philemon hat es gelernt, zuerst mal aus sich, aus seinen Augen den Balken rauszunehmen. Jesus berichtet uns ja darüber in Matthäus 7, 4 bis 5. Ich zitiere diesen Text, diesen Verse nicht. Aber Philemon hat es gelernt, den Balken zuerst mal aus seinem Auge herauszuziehen, um dann den Splitter beim Nächsten zu sehen. Und welches Geschick und Einfühlungsvermögen braucht man, um einem Bruder oder einer Schwester zu helfen? Wer würde ein so wertvolles Körperteil wie das Auge einer groben und ungeschickten Hand anvertrauen? Machen wir alle nicht. Aber es ist in der Tat so, so einfühlsam miteinander umzugehen, gerade in sensiblen Bereichen. Und Jesus befähigt uns dazu. Und dazu möchte ich uns ermutigen und ermahnen, auch ermahnen da, wenn wir in diesen nicht nachkommen. So ein Lebensstil ist die Liebe zu einem und tröstet in Lebenskämpfen. Paulus und seine Mitbegleiter haben nach einer Erquickung verlangt und diese bekommen. Wir sind auch oft danach aus, doch getröstet, ermutigt zu werden. Und wir bekommen diese hier. Und trotzdem haben wir immer wieder unsere Kämpfe. Wir beobachten an uns den Einfluss der Ich-Bezogenheit, der Bequemlichkeit. Man tut sich schwer dabei, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen, den Nächsten von Jesus zu bezeugen, gegen den Zeitgeist anzukämpfen. Ich möchte uns darin ermutigen, dass wir da nach vorne schauen, so wie wir jeden Morgen wiederum mit unserem Gewicht des Körpers in die Aufrechte gehen und dann uns tragen lassen durch unsere Beine, so immer wieder im Glauben, in der Aufrichtung auf Jesus, immer wieder aufzustehen, auf ihn zu schauen. Und dann haben wir ein Bild, wie wir es hier sind. Dann sind wir froh, wenn wir zur Gemeinde kommen können. Dann sind wir froh, einander zu sehen. Und da ist Tatendrang dabei. Und das bewirkt der Herr in uns. Ich habe gestern ein interessantes Phänomen erlebt, zum Schluss. Ich war laufen und bin dann durch den Wald gelaufen. Auf einmal höre ich an mir ein Sausen vorbei, ein Mäusebussard, so tief am Kopf vorbei. Ich so, okay, habe ich schon mal erlebt. Und dann noch einmal. Und 7 Mal insgesamt sind die an mir eng vorbeigeflogen. Sie fühlten sich bedroht und wollten mich wegscheuchen. Nun, ich war schon beim Laufen, ich konnte nicht wirklich schneller. Aber gut, ich konnte es ihnen nicht mitteilen. Und so ist es auch bei uns. Wir haben oft Angriffe von außen, wir haben oft Kämpfe von innen. Immer wieder werden wir angefochten. Wenn wir aber auf Jesus schauen, wenn wir unsere Nöte einander mitteilen, sind wir eine tolle Gemeinschaft, die vorbildhaft lebt, auch hier in Bahntrup. Somit bin ich zum Schluss gekommen. Ich erwähne kurz einmal die Punkte. Erstens, ein vorbildhaftes Leben beinhaltet Glauben und Liebe. Zweitens, ein vorbildhaftes Leben kann nur in einer Gemeinschaft gelebt werden. Und drittens, ein vorbildhaftes Leben wirkt immer stärkend. Noch zwei Anwendungen, die ich euch mitgeben möchte. Erstens, bete namentlich für Menschen, die im Dienst stehen oder die am Herzen liegen. Bete für sie. Zweitens, ringe um Liebe zu deinen Nächsten, mit denen du vielleicht Schwierigkeiten hast, den vielleicht von innen nicht ausstehen kannst. Gott wird die Liebe geben. Amen. Ich möchte uns noch beten, aufzustehen. Ich schließe damit ein Gebet ab. Herr Jesus, ich danke dir herzlich, dass du unser Herr und Heiland bist, dass du mitten unter uns bist. Auch hier diesen Gottesdienst hast du wunderbar geleitet und gestaltet. Dank dafür, dass du zu uns geredet hast. So mögest du uns helfen, in diese Nacht zu kommen, füreinander da zu sein und die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft in der Gemeinde zu schätzen, zu lieben und füreinander da zu sein. Amen.